Gestern Abend kam schon aus einer Gruppe die Frage, wie ist das? Ich habe in einer Ansprache gehört, die Toten schlafen. Sie sind sozusagen nicht bei Bewusstsein bis zum Tag der Auferweckung. Und es heißt doch im Neuen Testament, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Damit ist schon etwas von der Spannung aufgezeigt, die zu diesem Thema heute gehört. Wie kommt es denn zu dieser Frage nach den Toten, wo sie sind, schlafen sie, sind sie sozusagen ausgelöscht auf Zeit und werden dann am jüngsten Tage erweckt? Oder sind sie schon von ihrer Todesstunde an beim Herrn? Es sind eigentlich zwei Grundmodelle, die da am Anfang stehen und ich möchte von da ausgehen. Das eine haben wir gerade gesungen. Das ist ja für Leute, die das ein wenig kennen und lieben, der Schlusschoral der Johannespassion. Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen, den Leib in seinem Schlafkämmerlein gar sanft und einige Qual und Pein ruhen bis zum jüngsten Tag. Dann, als dann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich. Wenn ich das mal grafisch darzustellen versuche, lässt sich auch sowas grafisch darstellen, dann haben wir hier sozusagen die Todesstunde. Und was geschieht? Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein, da muss ich noch ein E dran machen, emportragen in Abrahams Schoß zum Herrn. Den Leib jedoch in seinem Schlafkämmerlein bewahren. Also, der Körper kommt ins Grab, die Seele ist beim Herrn und jetzt gibt es dazwischen blau gezeichnet so eine Zwischenzeit, nämlich bis rechts oben sich die Wiederkunft Jesu Christi ereignet, bis er hereinbricht in Kraft und Herrlichkeit. Und dann, so sagt es das Lied, dann kommt das Ganze wieder zusammen. Der Leib wird aus seinem Schlafkämmerlein auferweckt und mit der Seele, die in Abrahams Schoß ist, vereinigt und dann ist die ganze Herrlichkeit da. Das ist das Modell, in dem die Väter gedacht haben und das die Väter auch hier in diesem Lied nachdrücklich zum Ausdruck bringen. Als dann vom Tod erwecke mich. Das ist jener Punkt. Jetzt lese ich Ihnen als Antitext dazu ein Stück aus einer Predigt, die im Bayerischen Rundfunk vor Jahren gehalten wurde und sehr viele Leserbriefe nach sich zog. Und da sieht es nun anders aus. Da hat der Pfarrer also in Gottesdienst gesagt, über den Rundfunk, hätten wir eine unsterbliche Seele, dann könnten wir den Tod auf die leichte Schulter nehmen. Das Wertvollste an uns würde vom Tod ja gar nicht betroffen. Wir haben uns aber mit Leib und Seele an Gott verfehlt. Darum müssen wir mit Leib und Seele die Konsequenzen tragen. Das göttliche Todesurteil betrifft uns ganz. Die Todesstrafe wird radikal vollstreckt. Es ist alles aus. Die Toten sind tot. Wenn unser letztes Stündlein schlägt, werden wir nichts hindurch retten, gar nichts. Gleichwohl sind wir bei Gott nicht vergessen. Gott hat uns als Ganzes geschaffen mit Leib, Seele und Geist. Er lässt uns als Ganzes sterben, um uns als Ganzes zu neuem, unvorstellbarem Leben zu erwecken. Da haben wir eine ganz andere Vorstellung. Wenn der Mensch stirbt, stirbt er total nach Leib, Seele und Geist und es ist nichts von ihm über, außer dem Gedenken Gottes. Ich bin im Gedenken Gottes sozusagen gespeichert. Und am jüngsten Tag werde ich aus dem Gedenken Gottes nach Leib, Seele und Geist neu geschaffen. Damit haben wir dieses andere Grundmodell, das in der protestantischen Theologie etwa seit den 20er Jahren eine große Rolle gespielt hat und dass Sie heute auch in theologischen Lehrbüchern durchaus noch finden können, nämlich, ich nenne das mal die Ganztod-Theorie. Der Mensch, wenn er stirbt, stirbt er total und am jüngsten Tag erst wird er dann ebenso total wieder neu auferweckt. Diese Ganztod-Theorie, vielleicht ist das Ihnen ein befremdlicher Gedanke, aber wir müssen nun versuchen, das ein wenig zu verstehen. Es sind da wiederum zwei Modelle im Hintergrund. Das ist bei der Denkarbeit in der Theologie immer so, dass es auch bestimmte philosophische Modelle gibt, an denen man sich orientiert. Das eine Denken kommt vom Platonismus her. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Ich lege jetzt mal ein Stück Folie auf. Wie sieht das denn beim Platonismus aus? Das nennt man eine idealistische Sicht. Eine idealistische Sicht meint, das Entscheidende am Menschen ist sein Geist. Und der Platonismus kennt eine Zweischnittigkeit im Menschen, ein Dualismus. Geist und Materie miteinander stellen das dar, was die Wirklichkeit ist, aber auch den Menschen, also eine Seinslehre. Geist und Materie, diese beiden Prinzipien, die die ganze Welt durchherrschen. Wenn man das jetzt auf den Menschen bezieht, dann ist der Mensch eben ein Wesen aus Geist und Körper, aus Geist, Seele und Materie. Und das ist nun unterschiedlich gewertet im Platonismus. Geist und Seele ist etwas Hohes, kommt aus der göttlichen Welt, hat die göttlichen Ideen geschaut und wurde dann gleichsam wie ein Adler in einen engen Käfig, in der materiellen Körperlichkeit eingefärbt. Was ist dann der Tod? Der Tod ist die Befreiung der Seele vom Körper. Das ist platonisches Denken. Die unsterbliche Seele wird vom Körper erlöst, vom Körper erlöst. Dann haben wir diesen alten Madensack endgültig los. Diese Ganztod-Theologie, die ich gleich ein wenig näher darstellen will, richtet sich gegen diesen Platonismus und sagt, das ist eine heidnische Philosophie, der wir da auf den Leim gegangen sind, und das steht einem Christen nicht gut an. Denn das biblische Denken, so sagt man, ist doch ganz anders. Das biblische Denken geht nicht von einer Seinslehre aus, dass da Geist und Materie beieinander sind, sondern von einer Heilsgeschichte. Am Anfang schafft Gott das Ganze, und dann gibt es einen Fall, und dann gibt es eine Erlösung, und dann gibt es eine Neuschöpfung. Also nicht zwei Prinzipien sind im Streit, Geist und Materie, sondern eine Geschichte, in der Gott der Herr. Das andere? Es ist in der Schöpfungsgeschichte nicht so, dass das Materielle etwas Niedriges wäre, der Körper etwas Minderwertiges. Gott hat sich ja schließlich daran gemacht, aus dem Erdenkloß den Menschen zu formen. Über den ganzen Menschen wird gesagt, sehr gut. Über den ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist ergeht das Urteil, dass er Gottes Ebenbild ist. Und dann ist der ganze Mensch gefallen, nicht nur sein Geist, aber auch nicht nur sein Körper. Und dann soll der ganze Mensch erneuert werden. Das ist etwas anderes als diese Doppelwertigkeit von Seele und Geist. Und dann in einem dritten Schritt. Es geht nicht darum, dass am Ende wir von unserem Körper erlöst werden. Dass der Körper sozusagen Abfall wird, sondern es geht nach der biblischen Verheißung um eine Neuschöpfung des ganzen Menschen. Paulus spricht von einem Soma Pneumaticum, von einem geistgestalteten Leib. Es geht also um unseren Leib und nicht nur um unsere Seelen. Es geht um eine neue Körperlichkeit und nicht nur um eine neue Geistlichkeit. Und dann der letzte Satz. Wenn bei den Griechen die Unsterblichkeit sozusagen eine Eigenschaft der Seele ist, Unsterblichkeit trägt die Seele von je in sich, dann ist für die Bibel das überhaupt keine Eigenschaft, sondern ein Wunder, dass Gott uns aus dem Tode auferweckt. Das ist eine Beobachtung, die Theologen gemacht haben. Und dann sagen sie, können wir doch nicht mehr nach dem Platonismus denken, hier Körper, dort Seele, sondern da müssen wir von der Ganzheit denken. Von daher möchte ich ganz kurz zitieren, wie das denn bei der Ganztod-Theologie aussieht. Die Hauptargumente für die Ganztod-Theologie, also für das, was in jener Predigt anklang. Das erste Argument, der Mensch ist bei Gott eine Ganzheit. Also anthropologisch, die Lehre vom Menschen. Es geht um den ganzen Menschen. Das ist ja die Schöpfungsbotschaft. Gott hat den ganzen Menschen geschaffen nach Leib, Seele und Geist. Und es gibt ja in der modernen Medizin durchaus ein Verständnis für diese Ganzheit. Etwa, wenn man an die psychosomatische Schule denkt. dass seelische Erkrankungen zu Magengeschwüren führen können, seelische Störungen zu Colitis ulcerosa, zu dieser schlimmen Darmentzündung und umgekehrt, dass körperliche Erkrankungen sich in der Seele niederschlagen können. Das ist also nicht einfach auseinander, sondern sehr tief verzahnt und verquickt. Also der erste Satz, die biblische Lehre vom Menschen, fasst den ganzen Menschen ins Auge. Wir müssen von der Schöpfung her denken, sagen diese Theologen. Der zweite Schritt, wir müssen nicht nur von der Schöpfung her denken, sondern dann auch vom Tod her. Wie heißt denn der biblische Kernsatz? Der Tod ist der Sünde Sold. Also muss das dem Tode verfallen, was gesündigt hat. Der Tod ist der letzte Feind. Und der Tod als dieser letzte Feind sammelt ein Heer gegen den lebendigen Gott. Und es gibt Leute, die in dieses Heer eintreten als Aktivisten und Kämpfer. Und Paulus sagt, der Tod, die Sünde, die dieses Heer sammelt, zahlt pünktlich, nämlich mit dem Tod. Der Tod ist der Sünde Sold. Was hat denn nun am Menschen gesündigt? Es hat ja früher Jahrzehnte gegeben, wo man die Sünde hauptsächlich im körperlichen Bereich suchte, etwa in der Sexualität. Das ist sicher nicht wahr. Natürlich sündigt unser Körper auch. Aber sündigt unser Gefühlsleben, unsere Seele nicht genauso? Und sind unsere größten wahnsinnigen Vermessenheiten nicht gerade in unserem Geist beheimatet? Also, wenn der Mensch sündigt, dann sündigt er durch und durch, nach Geist, Seele und Leib. Und wenn der Tod der Sünde Sold ist, dann muss alles sterben, sagen diese Ganztod-Theologen, was gesündigt hat. Dann ist nichts übrig, was sozusagen feuerfest und kugelsicher wäre dem Gericht Gottes gegenüber. Ja, sie sagen, es wäre geradezu eine Gotteslästerung, wenn man sagen könnte, ach, Tod, komm doch ruhig. Mein Körper kriegt ja vielleicht, aber meine Seele ist feuerfest. Oder mein Geist. Der ganze Mensch aus Gottes Hand gekommen, der ganze Mensch von Gott weggelaufen in die Sünde hinein und nun der ganze Mensch von Gottes Gericht getroffen. Gegen den Spiritualismus, also gegen den Gedanken, es komme auf den Geist des Menschen an. Das dritte heißt nun die ganze Auferweckung. Die ganze Auferweckung. Wenn Sie die Konkordanz aufschlagen und Sie suchen das Stichwort Unsterblichkeit, da werden Sie nicht weit kommen. Vom Menschen wird es überhaupt nie verwandt. Im Neuen Testament gibt es die eine Stelle, wo von Gott gesagt wird, 1. Timotheus 6, 16, dass er allein Unsterblichkeit habe. Gott ist unsterblich. Nicht wir. Also das Wort Unsterblichkeit spielt in der Konkordanz des Neuen Testamentes keine Rolle. Es ist kein Zentralwort des Neuen Testamentes. Das Zentralwort des Neuen Testamentes, das Sie aber finden, ist Auferweckung. Auferweckung. Und nun sagen diese Ganztod-Theologen, wenn ich auf die Unsterblichkeit der Seele setze in der Sterbestunde, dann wird die Auferweckung am jüngsten Tage im Grunde gar nicht mehr wichtig sein. Ich habe das jetzt mal so dargestellt. Wenn Sie an eine Waage denken, was Sie der einen Waagschale geben, zieht sie nach unten und hebt die andere nach oben. Je mehr Sie die eine Waagschale gewichten, desto leichter machen Sie die andere. Und so sagen diese ganzen Theologen, wenn ich jetzt beim Einzelnen ansetze, beim Einzelnen und bei seiner Sterbestunde, wir sagen ja sehr schön, das Stündlein. Wenn ich beim Einzelnen im Sterbestündlein ansetze und dann bei seiner unsterblichen Seele, wenn dann das Gebet erhört wird, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, wenn alles Gewicht beim Einzelnen und seinem Stündlein liegt, dann, so sagen sie, wird das andere sehr leicht. Die andere Waagschale fliegt sozusagen nach oben und was steht darauf? Nicht das kleine private Stündlein, sondern sein großer Tag. Und dann heißt die Bitte gar nicht so sehr, lass mich in den Himmel kommen, sondern dein Himmelreich komme, es komme dein Reich, der neue Himmel und die neue Erde. Der Theologe Paul Althaus hat das immer wieder mit Nachdruck gesagt, alles was ich dem Stündlein gebe, nehme ich dem großen Tag Gottes. Sag's mal ganz einfach. Wenn wir an unserem Sterbetage so zu Gott eingehen, dass wir schon im Anschauen Gottes selig sind, was soll dann eigentlich am jüngsten Tag noch dazukommen? Was fehlt denn eigentlich noch? Wozu brauchen wir dann den jüngsten Tag noch? Wird der jüngste Tag nicht tatsächlich gewichtlos, die Auferweckung der Toten am jüngsten Tage nur noch ein belangloses Nachspiel, sozusagen eine Kadenz bei einem Musikstück, wo am Ende das nochmal schön zusammengefasst wird, liegt nicht aller Akzent auf der Todesstunde? Also, was ist der entscheidende Tag in unserem Leben? Unsere Sterbestunde oder die Wiederkunft Jesu Christi? Und wie soll das zueinander ins Gewicht gebracht werden? Da sagen also die Ganztod-Theologen, es kommt alles auf die ganze totale Auferweckung an. Keine Konkurrenz zur Unsterblichkeit. Kommen wir zu Christus, das ist das Stündlein. Oder kommt Jesus Christus am jüngsten Tag? Kommen wir in den Himmel oder beten wir, dein Reich komme? Ist das Stündlein das Thema oder die große Stunde? Geht es um den Einzelnen individualistisch oder geht es um das große Ganze, das Gott schafft? Sie merken, da ist eine nachdrückliche Logik drin. Der ganze Mensch als Einheit von Gott geschaffen, der ganze Mensch in der Sünde und also von der Sünde in den Tod gegeben und der ganze Mensch am Ende der Tage auferlegt. Und schließlich noch ein letztes, der ganze Glaube. Ja, wenn in der Todesstunde ich mich auf meine unsterbliche Seele verlasse, der ja eigentlich nichts passieren kann, dann raube ich Jesus Christus die Ehre. Die Reformation hat gesagt, worauf ich mich verlasse, das kann nicht in mir liegen, sondern außerhalb meiner selbst. Mit allen Fasern hänge ich an dem auferstandenen Jesus Christus. Ich verlasse mich buchstäblich. So wie wir morgen die meisten jedenfalls Marburg verlassen, dann lassen wir Marburg da liegen, so verlasse ich mich auf Christus. Außer mir liegt das Heil, der ganze Glaube. Daraus kommt dann die Schlussfolgerung dieses ganzen Entwurfes. Mein Ich begegnet dem Tod. Der Tod löscht mein Ich aus nach Leib, Seele und Geist. Aber Gott hält mich fest. Da kann man dann das Wort nehmen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel registriert sind. Lukas 10, 20b. Wenn auch von euch nichts mehr da ist, Gott hält euren Namen fest und an seinem Tag, zu seiner großen Stunde, wenn das Reich hereinbricht, wenn Jesus Christus kommt, dann wird er uns ganz neu erwecken. Er hält meine Identität fest. Das ist die Ganztod-Theologie. Noch einmal diese dichte, komprimierte Fassung. Von der Schöpfung her der ganze Mensch. Von der Sünde her als Gericht der ganze Tod. Von der Wiederkunft her die ganze totale runde Auferweckung, und das hat keine Vorspiele. Und in der Stunde nur auf eines zu blicken, Herr, du hältst mich fest und du schaffst mich neu. Der ganze Glaube, der nach außen blickt und nicht auf irgendwelche Qualitäten in mir. Und so predigt denn jemand auch am Grab, der die Ganztod-Theologie vertritt. Jetzt geben wir nicht den Leib, sondern den Menschen hinein in den Tod. Jetzt kann man freundlich sagen, er schläft, aber Schlafen ist ja nur ein Bild für nicht bewusstes Existieren. Und am jüngsten Tag wird dieser ganze Mensch auferweckt. Ganztod-Theologie. Vielleicht merken Sie das nicht so oft, aber in manchen Predigten kommt das doch mit großer Klarheit heraus, dass viele Theologen diese Ganztod-Theologie vertreten. Ich will mir jetzt etwas in Klammern sagen. Es gibt auch in der Theologie größere und kleinere Sünden. Wer die Gottheit Jesu Christi bestreitet, zwischen dem ist das Tischtuch zerschnitten, da kann man keine Allianz mitmachen. Wer die Vergebung der Sünden für ein billiges Theater hält, mit dem kann man keine Gebetsgemeinschaft halten. Und so könnte man andere Punkte nennen, die nicht nur kirchentrennend sind, sondern eine Glaubensgemeinschaft nicht zulassen. Ich würde sagen, die Ganztodtheologie gehört nicht dazu. Die Ganztodtheologie hat nicht das Gewicht, dass sie glaubensscheidend ist. Denn ich hoffe, das tun wir alle miteinander. Auf Jesus Christus wollen wir schauen und auf seinen großen Tag. Jetzt mache ich mal einfach ein Stimmungsbild. Sie brauchen sich gar nicht weiter festzulegen. Wer würde denn sagen, das leuchtet ein? Ich frage jetzt vom Hirnen her. Leuchtet's ein? Jetzt frage ich andersherum. Wer ist bereit, es an sein Herz zu nehmen? Passen Sie auf, was Sie jetzt tun. Wenn einer etwas fast fest ins Hirn nimmt, aber im Herzen nicht gelten lassen will, das könnte eine gefährliche Ich-Spaltung werden. Es gibt Leute, die haben ganz kalte Herzen und doch ganz theologische Köpfe. Das ist eine schlimme Sache. So etwas kann es an Universitäten geben. Ich frage jetzt einfach mal, würde jemand spontan was dagegen sagen? Genieren Sie sich nicht, wenn Sie jetzt von Ihrem Herzen spontan was dagegen haben, sprechen Sie es aus. Ja, Sie kommen also jetzt von einer Bibelstelle her, ja? Das ist ein Punkt. Bitte? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auch eine Aussage Jesu. Es gibt ein Wort bei Paulus, wenn die Signaltrompete keinen klaren Ton gibt, wer wird ihr folgen? Es ist nicht bis hier hinten gekommen. Oder? Ja, das sind die richtigen Taktiker. Ich habe manchmal bei Tagungen eine kontroverse Frage diskutiert und habe gebeten, dass jeder auf einen Zettel sein vorläufiges Urteil fixiert. Es ist ja einem Christenmenschen wohlanständig, wenn er umdenken lernt. Oder auch das, was er zunächst vermutet, bestätigt sieht. Also diese Ganztodtheologie. Ich muss gestehen, ich habe drei Begegnungen, nein, eigentlich vier mit ihr gehabt. Die erste war im Gymnasium, als unser Religionslehrer uns das vortrug mit großem Elan und Begeisterung. Da fiel mir die Geschichte mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus ein. Da wollte der arme Lazarus ja plötzlich Evangelisationsveranstaltungen haben. Also musste der Bruder doch noch leben. Ich habe das als Argument gebracht und auch den anderen Vers, Sie können den Leib zwar töten, aber die Seele können Sie nicht töten. Und da hat mich denn der Religionslehrer belehrt, ich könne ja schließlich kein Griechisch und ich müsste erst mal sehen, was Psyche, Seele im Griechischen wäre. Es hat mich so geärgert, dass ich mir damals als Schüler ein Griechischbuch gekauft habe. Ich bin da nicht so weit gekommen, aber immerhin. Es war die erste Begegnung. Die zweite Begegnung, ich habe zu Beginn meines Studiums 19 Wochen im Krankenhaus zubringen müssen als Patient. Und da ist mir ein theologisches Werk begegnet, ein großes von Paul Althaus, Die letzten Dinge, Lehrbuch der Eschatologie. Ein Klassiker, nicht wahr? Und von Paul Althaus würde ich immer noch sagen, habe ich gelernt bei diesem Buch, wie man theologisch denkt und argumentiert. Und Paul Althaus hat mich mit diesem Gefälle völlig überzeugt. Ich bin jahrelang von dieser Logik, denn der Paul Althaus will ja nicht gegen die Bibel kämpfen, sondern er will den platonischen Ungeist aus der Bibel vertreiben wie einen Dämon. Wir denken biblisch, sagt er, und nicht griechisch. Das hat mich auf Jahre hin überzeugt. Dann kam die dritte Begegnung mit diesem Thema. Das war dann sehr viel später und ist jetzt über 10 Jahre her. Da standen wir an dem offenen Sarg meines Schwiegervaters, der Gemeinschaftsleiter war lange Jahre. Und was ich eigentlich besonders an ihm bewundert habe, er war Kindergottesdiensthelfer, mindestens bis zum 60. Lebensjahr. Wir meinen ja heute immer, Kindergottesdiensthelfer wären am besten gerade frisch Konfirmierte, nicht? Was die Sache dann so schwierig macht. Und als wir dann an seinem Sarg standen, da sagte die Schwiegermutter, jetzt sieht er ihn. Jetzt sieht er ihn. Ich habe mir dann gesagt, das ist gut gemeint, aber theologisch doch sehr schräg. Er wird ihn einmal sehen, aber doch nicht jetzt. Und trotzdem saß dieses Wörtchen, jetzt sieht er ihn, wie ein Widerhaken in mir. Und da fing die Sache an zu arbeiten, die ganze Frage theologisch nochmal aufzugreifen. Hat sie recht, jetzt sieht er ihn, jetzt in der Sterbestunde, nicht einmal am Tag der Totenauferweckung, jetzt. Das vierte war, dass die Frage auf einen zukommt, wenn man einen lieben Menschen der Erde anvertraut. Als wir unseren Jungen zum Grabe trugen, war das wieder die Frage. Tragen wir ihn zu Grabe oder ist es nur der Erdekleid? Sie kennen den Vers, was wir bergen in den Särgen, ist der Erdekleid. Ist er es oder ist er bei Jesus Christus und es ist nur sein Leib? Das hat dann auch damit zu tun, wie wir einen Friedhof ansehen. Nun, das waren die vier Begegnungen. Ich muss also sagen, dass an dieser Stelle bei mir eine theologische Umkehr stattgefunden hat. Ich sage das auch deswegen, Sie müssen theologisch arbeitenden Menschen solche Chancen geben, nicht? Man muss umdenken lernen können. Es gibt einfach Wahrheiten, die stehen nicht an allererster Linie. Ich sage das mal im Blick auf die Allianz. Es gibt Kernwahrheiten, die uns verbinden. Dann kann man Allianz machen. Dass Jesus unser Herr ist, dass die Bibel das göttliche Wort ist. Wenn ich die Taufe zu der allerersten Kernfrage mache, ist Allianz unmöglich. Das heißt, wir brauchen so etwas wie eine Hierarchie von Wahrheiten. Und bei dieser Hierarchie von Wahrheiten steht diese Frage nicht alleroberst. Sie müssen also auch sehr genau überlegen, wo hört Bruderschaft, wo hört Schwesterschaft auf und wo kann man sagen, der sieht das zwar anders, aber wir haben doch miteinander den Herrn Jesus lieb und rufen miteinander den Herrn Jesus an, dass er Menschen zum Glauben führen möchte. Wir haben eine breite gemeinsame Glaubensbasis, aber an dem Punkt unterscheiden wir uns. Das hebt aber unsere Gemeinschaft nicht auf. Ich möchte also dafür werben, dass wir nicht an jedem Punkt, da wo es nicht hingehört, kirchentrennend arbeiten. Das war das große Anliegen von Spener. Spener hat diese Lehre aufgestellt vom Irrtum. Glaubende Menschen können an bestimmten Punkten minderen Ranges durchaus verschiedener Meinung sein und sie sind dann wechselseitig der Ansicht, der andere irrt. Und das kann man in der Gemeinde tragen, wenn es nicht die fundamentalen Artikel des Heils sind. Ich sage das deswegen, weil das zu meiner Biografie gehört. Ich glaube nicht, dass ich erst Christ geworden bin, nachdem ich die ganz tote Theologie nun wieder abgelehnt habe. Aber es gibt einen Prozess des Umlernens. So, jetzt will ich ein Stück weitergehen und sagen, warum diese Ganztod-Theologie gerade in dieser imponierenden Geschlossenheit doch eine problematische Sache ist. Der Theologe Helmut Thielicke hat das einmal so formuliert, leider nicht mehr in seinen letzten Jahren, sondern 1946. Da habe ich den Eindruck, er war 1946 klüger als in seinen letzten Jahren. Da sagt er, ich stehe viel zu sehr unter dem Eindruck der Geschlossenheit dieses Gedankens, um nicht das prinzipielle Misstrauen gegen alle theologischen Geschlossenheiten an dieser Stelle besonders deutlich zu empfinden. Das ist ein interessanter Gedanke. Der Helmut Thielicke sagt, wenn man ein theologisches Lehrstück ganz geschlossen macht, besteht die höchste Gefahr, dass es nicht stimmt. Kleidet werden, sondern überkleidet. Das kann man sich anschaulich vorstellen. Das gab es im Mittelalter, wenn man eine kleine Kapelle hatte. Und man kam zur Erkenntnis, wir brauchen eine sehr viel größere Kirche. Dann wurde nicht die kleine Kapelle abgerissen, sondern es wurde über die kleine Kapelle der große Dom gebaut. Und im Mittelschiff stand sozusagen die kleine Kapelle so lange, bis der große Dom fertig war. Und dann konnte man die kleine Kapelle gefahrlos abbauen. So sagt Paulus, ich möchte, dass die Wiederkunft Jesu Christi mich überkleidet. Ich möchte nicht nackt ausgezogen werden. Wie versteht also Paulus seine Leiblichkeit? Nicht mit den Platonikern als ein Sträflingsgewand, sondern als den bergenden, sagen wir, warmen Wintermantel, in dem er lebt. Und er hat das andere Bild, dieses unser Zelt, das soll abgebrochen werden und dann kommt das feste Haus. Aber auch das Zelt ist etwas, was für einen Beduinen auf der Wanderfahrt lebensnotwendig ist. Also Paulus kennt dieses schon, dass ein Ich da ist, das eigentliche Ich, und das hat ein Zelt oder es hat ein Kleid, aber eben es ist nicht das Sträflingsgewand, sondern ein Ehrenkleid. Das heißt, es gibt auch bei Paulus das Denken nach Leib und Seele, aber die Wertung ist anders als bei Plato. Bei Plato ist dieser Körper etwas Minderwertiges, für Paulus ein wichtiges Gewand, das bergende Zelt. Also die Wertung ist bei Paulus ganz anders als bei den griechischen Philosophen. Und dann gibt es eine Stelle, in der sich das sehr schön zusammenfasst bei Paulus, Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und synchristo, mit Christus vereint zu sein. In Christus bin ich immer schon im Glauben. Jetzt möchte ich synchristo sein. Und er denkt tatsächlich da an seine Sterbestunde, an das Martyrium. Das heißt also, wenn wir die biblischen Texte ernst nehmen, dann muss man sagen, diese Ganztod-Theologie ist wunderbar logisch, hat hohe systematische Konsequenz, aber evangelische Christen gehen von der Heiligen Schrift aus. Das ist die Norm, von der her sie arbeiten. Und die Logik darf nicht triumphieren über das Wort. Ich will noch eine Fußnote machen. Es ist im Neuen Testament immer wieder die Rede davon, dass Menschen entschlafen. Daraus hat man dann die Folgerung gezogen, der Tod sei als ein Tiefschlaf, sozusagen als eine Narkose oder als ein Koma zu verstehen. Das meint das Wort nicht. Entschlafen ist ein Fachausdruck im Neuen Testament für das selige Sterben, für das Sterben in Jesus Christus. Wir setzen an dieser Stelle heute in unserer Sprache meist das Wort erst heimgegangen. Für heimgehen sagt das Neue Testament entschlafen. Es kommt also nicht darauf an, dass die hinterher nicht bei Bewusstsein sind, sondern es kommt darauf an, dass es ein Sterben in Christus ist. Die aufregendste Stelle ist, dass Stephanus im Steinhagel entschlief. Da steht genau dieses Wort. Das heißt, es kommt auch nicht auf eine friedliche Situation an, wie man sie sich wünschen möchte, dass jemand im Sterben begleitet wird. Und dass im Psalm 23 ins Ohr gesagt wird. Wunderschön, wenn es geht. Aber der Stephanus ist entschlafen unter dem Hagel der Steine. Entschlafen ist also im Neuen Testament ein Bildwort für ein geborgenes Sterben in Jesus Christus. Und jetzt sagen wir mal so, wenn Paulus Lust hat abzuscheiden und bei Christus zu sein, dann hält er das nicht für ein Nachtquartier. Man kann das auch so sagen, wenn man mit Jesus Christus zusammen ist, dann schläft man nicht. Das wäre doch schade, wenn das die beste Gelegenheit wäre, nun gerade erst recht zu schlafen. Also der Ausdruck von entschlafen sein meint, in Christus hinein sterben zum Leben und nicht aus dem Bewusstsein herausgenommen zu werden. Dieses Bild des Schlafens wird von den Ganztod-Theologen immer anders benutzt. Die nehmen das als ein Bildgleichnis dafür, wenn Sie hier in Marburg gut schlafen, sagen wir mal, Sie schlafen um 10:30 ein, Sie werden morgens um 7 nach einem traumlosen Schlaf wach, dann haben Sie den Eindruck, es sei gar keine Zeit vergangen. Ja, Luther sagt das einmal so, wenn der Adam jetzt entschläft und stirbt, dann kommt die Auferweckung unmittelbar für ihn anschließend. Da mögen ja Tausende vergangen sein, aber erlebnismäßig schließt das aneinander an. Das ist ein sehr anschauliches Bild, trifft aber die Sache nicht. Es geht nicht um ein Schlafen, sondern es geht um ein bei Christus sein. Ich denke, das Erste ist deutlich geworden, es ist eine Vergewaltigung der biblischen Texte. Das andere ist, es ist eine philosophische Überfremdung. Wissen Sie, es könnte ja jemand geben, der es peinlich vermeidet, auf der Autobahn rechts gegen die Leitplanke zu fahren. Dann hält er sich so sehr links, dass er links gegen die Leitplanke fährt. Das ist kein großer Gewinn. Oder um es gebildeter auszudrücken, bei Odysseus, bei der Seereise, da gibt es zwei schlimme Seeungeheuer, die Skylla und die Charybdis. Man muss sehr genau steuern. Wenn man der Charybdis ausweicht, gerät man fast notwendig in die Skylla hinein und umgekehrt. Das heißt, man hat hier versucht, dem Plato auszuweichen. Man wollte kein Platoniker sein. mit dem Seelenglauben. Man wollte nicht rechts gegen die Leitplanke fahren, stattdessen ist man links gegen die Leitplanke gefahren. Im Grunde ist man beim Materialismus angekommen. Das heißt, man hat sich das damalige medizinische Modell zu eigen gemacht. Darauf müssen wir daher noch mal kurz kommen. Ich will mal kurz schildern, wie das damalige medizinische Modell aussah. Eine klassische Figur war an der Berliner Charité der damalige Papst unter den Medizinern Rudolf Virchow. Rudolf Virchow hat ja die These aufgestellt, er habe so unendlich viele Menschen seziert, aber eine Seele habe er nicht gefunden. Wenn man jetzt mal nach Rudolf Virchow fragt, was beim Sterben geschieht, dann muss man wissen, der Obersatz von Virchow ist, der Mensch ist sein Gehirn. Also alle Funktionen des Menschen fassen sich in seinem Gehirn zusammen und das, was wir Ich nennen oder Person nennen, was wir Seele nennen oder Geist, ist das geordnete Zusammenspiel der Hirnfunktionen. Das Ich ist die Summe, die geordnete Zusammenfassung der Hirnfunktionen. So, und wenn es jetzt ans Sterben geht, dann wird ja auch dieses Gehirn in den Tod hineingegeben. Der Sterbevorgang ist ja wohl so zunächst einmal, dass das Auge seine Kraft verliert. Schiller war ja übrigens Arzt, einmal sehr deutlich formuliert in den Kranichen des Ibicus, er hört, schon kann er nicht mehr sehen. Das heißt jetzt bei Virchow, der Mensch verliert die Fähigkeit zu sehen, die Welt wird dunkel, es wird ringsum Nacht. Dann kann er noch hören, aber nach und nach entschwindet auch die Hörfähigkeit. Und es wird still, totenstill. Dann kann er noch fühlen, dass man seine Hand festhält. Dann hört aber auch der Tastsinn auf und es wird unendlich leer. Erst kommt das Dunkel, dann kommt die Totenstille, dann kommt die allumfassende Leere, in der ich nichts mehr spüre und dann ist das Nichts erreicht. Das ist das Modell von Virchow, so stirbt der Mensch. Und dann ist eben dieses Nichts da. Und die Theologen haben damals gesagt, dagegen kann man gar nichts sagen. Medizinisch werden die Recht haben. Dann lieber gegen Plato mit diesem materialistischen Modell. Nur einen Trumpf haben wir noch. Am Ende wird der Mensch, nachdem er ganz gestorben ist, ganz wieder auferweckt. Nur, es ist keine theologische Tugend, wenn man, um den einen Philosophen zu entlaufen, dem anderen sich in die Arme wirft. Ist also eine philosophische Überfremdung, die darin stand. Das dritte Argument, das interessiert nun die Medizin und interessiert auch die Seelsorge im Folgenden, es ist eine Rückständigkeit in diesem Modell gegenüber Fragen moderner Anthropologie. Ich habe hier ein Büchlein mitgebracht. Mitautor ist Sir John Eccles. Sir John Eccles ist Hirnphysiologe. Und John Eccles ist Nobelpreisträger in Fragen der Hirnphysiologie. Und John Eccles hat ein ganz eigenartiges und interessantes Modell aufgebaut. Die Theologen müssen solche medizinischen Entwürfe ernst nehmen. Es gibt ironische Leute, die sagen, wenn einmal die Evolutionstheorie biologisch aufgegeben wäre, dann würden die Theologen sie mindestens 50 Jahre noch verteidigen, denn was sie einmal übernommen haben aus irgendeiner Wissenschaft. Da sagen sie, ich stehe hier, ich kann es nicht anders. Sir John Eccles sagt, man muss unterscheiden das Ich des Menschen und sein Gehirn. Das Ich des Menschen bedient sich zwar des Gehirns, aber es ist nicht mit dem Gehirn identisch. Er sagt, es gibt da noch einen Bereich, wo die miteinander zu tun bekommen, das Liaison-Gehirn. Das Ganze ist ein komplizierter Vorgang und muss in Gemeinschaftskreisen nicht unbedingt durchgenommen werden. Wichtig ist nur, dass Sir John Eccles sagt, das ist ein naturwissenschaftliches Modell. Ein naturwissenschaftliches Modell, das sich auf Experimente gründet und das er weiterführen möchte. Dass also das eigentliche Ich, die Person oder der Geist, die Worte sind ja austauschbar, und das Gehirn, zweierlei sind, aber in Beziehung stehen. Ich will für unsere Zwecke das mit einem ganz einfachen Beispiel machen. Stellen Sie sich eine Orgel vor und einen Organisten. Jetzt aber einen speziellen Organisten. Nicht normalerweise sieht man ja einen Organisten, wenn der Samstag kommt, flugs, mit irgendwelchen Vorspielen von Johann Sebastian Bach bewaffnet, die Orgelbank emporsteigen, dann geht das Üben los. Das sind jedenfalls zwei Figuren. Der übende Organist und die Orgel. Aber stellen Sie sich einmal einen Organisten vor, der in der Orgel wohnt, in der Orgel lebt, in der Orgel schläft und nirgendwo sonst zu hören ist als mittels der Orgel. Das heißt, er kann sich gar nicht anders äußern, sich gar nicht anders artikulieren, als indem er bestimmte Töne spielt. Dann könnte man meinen, das sei eins. Die Orgel sei selber der Organist und spiele automatisch. Aber so ist das nicht. Der Organist und die Orgel sind zwei Größen. Nun kann es ja sehr unterschiedliche Orgeln geben, großartige Werke von Silbermann und so, und dann so kleine positiv und portativ, und dann gibt es auch manchmal verstimmte Orgeln, und dann gibt es Orgeln, die sind baufällig, die geben nur noch ein paar quietschende Töne ab. Sie können nicht unbedingt auf die Qualitäten des Organisten schließen, wenn das Instrument schlecht ist. Es gibt ja auch das andere, dass man Instrumente renovieren kann. Wenn ich bei unserem Bild bleibe, unser Körper ist das Instrument, mit dem wir uns äußern. Und nach wird so manches renoviert. Die Prothesen bei uns hier sind reichlich vorhanden. Gold wird in den Mund importiert. Es lässt sich so mancherlei machen, aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo man sagt, die Orgel ist nicht mehr reparabel. Muss deshalb der Organist nicht mehr existieren? Oder es gibt Orgeln, die gerade neu gebaut sind. Wunderbar ausgestaltet mit vier Manualen und großartigem Pedalwerk und mächtigen Koppeln. Und da wird die Kirche in Brand gesteckt. Und die ganze neue Orgel, die gerade eben eingeweiht ist, ist vernichtet. Das wäre ein Bild dafür, was geschieht, wenn plötzlich ein begabter Mensch mit einem Schlag getötet wird. Ist deshalb der Organist weg? Das ist noch ein Bild. Es könnte ja sein, dass so ein Örgelchen gar nicht mehr den Namen Örgel verdient, sondern nur noch aus drei verbeulten Pfeifen besteht, die ganz scheußlich quäken. Müsste deshalb der Organist minderwertig sein? Nicht wahr? Das war die These von der Tötung des minderwertigen Lebens im Dritten Reich. Weil das Instrument versehrt war, zutiefst versehrt. Etwa in Bethel bei Bielefeld Kinder, die nur ein paar Gramm Gehirn hatten. Deswegen musste es dann so sein, dass der ganze Mensch nichts war. Ich finde, das ist ein sehr eindrückliches Bild. Man könnte das Modell von Sir John Eccles nicht ganz darauf bringen, weil er eine wechselseitige Beziehung, also die Orgel gibt auch dem Organisten was, nicht nur der Organist der Orgel. Aber lassen wir es. Bei dem Modell von Sir John Eccles ist das Ich der Organist und das Instrument ist die Orgel. Nur dieser Organist kann sich nur mittels der Orgel äußern. Nicht wahr? Wenn ein Mensch stirbt, dann vernehmen wir, sehen wir nichts mehr von ihm, hören wir nichts mehr von ihm, wir sehen nur das abgelegte Instrument. Aber da gibt es ja nun erstaunliche Dinge. Dr. Paul Le Soeur erzählt einmal von einer Erfahrung aus dem Krankenhaus Hefata in Treysa. Der dortige Arzt hat das berichtet. Und zwar von einem der schwächsten und armseligsten Kinder. Etwa 20 Jahre lang wurde in unserer Anstalt ein Mädchen gepflegt. Sie war von Geburt an geistesgestört und hatte nie ein Wort sprechen gelernt. Stumpf vegetierte Käthe dahin. Sie aß und trank, sie schlief, stieß auch einmal einen Schrei aus und andere Lebensregung hatten wir nie in den Jahren bei ihr wahrgenommen. Und sie schien an nichts Anteil zu nehmen und körperlich wurde das Mädchen immer elender. Da rief mich eines Morgens unser Doktor an und bat mich, mit ihm gleich einmal zu Käthe zu gehen, sie liege im Sterben. Als wir in die Nähe des Sterbezimmers kamen, fragten wir uns, wer wohl Käthe in ihrem Zimmer die Sterbelieder singe. Als wir dann ins Zimmer traten, trauten wir unseren Augen und Ohren nicht. Die von Geburt an völlig verblödete Käthe, die nie ein Wort gesprochen hatte, sang sich selbst die Sterbelieder. Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Etwa eine halbe Stunde lang sang sie mit selig verklärtem Gesicht und ging dann sanft und still heim. Herr Dr. W. erklärte immer wieder, medizinisch stehe ich vor einem Rätsel. Durch zahlreiche Hirnhautentzündungen sind derart schlimme anatomische Veränderungen in der Hirnrinde eingetreten, dass es völlig unbegreiflich ist, wie das sterbende Mädchen plötzlich klar und deutlich und mit Verständnis singen kann. Das lässt sich in bestimmter Weise mit dem Modell von Sir John Eccles verstehen. Es lässt sich von Virchow her überhaupt nicht verstehen. Ich habe kürzlich gelesen von einem Motorradfahrer, der schwer verunglückt war und wochenlang im Koma gelegen hat. Und drumherum waren gläubige Schwestern, die haben ihm immer was von Jesus vorgelesen und erzählt. Da wird nach Wochen dieser Junge aus dem Koma wach und sagt, jetzt kenne ich Jesus. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch medizinisch Abschied nehmen von dem Modell, dass das, was wir im Elektroenzephalogramm, da wo wir die Gehirnströme messen, was wir da fixieren können, dass das eine Aussage über den Organisten sei. Es ist sicher eine zutreffende Aussage über die Funktionsfähigkeit des Instruments. Das hat dann natürlich viel zu sagen, Sie werden ja heute Nachmittag darüber nachdenken, für die Begleitung Sterbender. Psalm 23. Wir wissen nicht, was Sie noch hören. Da wir das nicht wissen, werden wir Ihnen Gutes zu hören geben. Was wissen wir von den Möglichkeiten, die jetzt rein physiologisch und dann erst recht vom Geist Gottes da sind, solch einen Menschen zu erreichen? Das heißt, mit dem Modell des Ganztodes auf materialistischer Grundlage können wir mit diesen modernen medizinischen Fragen überhaupt nicht operieren. Also steht es der Theologie auch nicht sehr gut an, das zu tun. Das andere ist eine seelsorgerliche Frage. Wenn wir den Angehörigen eines Verstorbenen nur sagen können, er ist irgendwo bei Gott gut aufgehoben, und am jüngsten Tage wird er auch wieder lebendig, dann kann das ein schwieriges Problem werden für die Angehörigen, dergestalt, dass sie, wenn wir keine Antworten haben, sie anderswo suchen. Wenn wir die Frage, wo sind unsere Toten, unbeantwortet lassen, dann treiben wir Menschen etwa in den Spiritismus hinein. Die Spiritisten erzählen ja, man könne das. Kontakt mit ihnen aufnehmen. In solch einer Situation ist es ungemein wichtig, dass wir offen sind auch für Erfahrung. Nicht, also mir sind die Dinge fremd, aber jener Arzt, von dem ich am ersten Abend erzählt habe, für den war das sehr wichtig, dass er seinen Jungen noch die Treppe herunterkommen hörte und dann ihn geradezu visionär gesehen hat. Welchen Realitätsgehalt das hatte, weiß ich nicht. Aber man hätte ihm nicht sagen können, euer Norman ist schlicht hinweg bis zum jüngsten Tag. Diese Elemente, die so zwischen Himmel und Erde sind, sind nicht der Glaube an Jesus Christus. Aber sie sind Material, das in solchen notvollen Zeiten hilfreich sein kann. Und man darf das in der Seelsorge nicht einfach verachten. Es kommt noch ein Aspekt dazu, missionstheologisch. Etwa in den Religionen, wo der Ahnenkult eine große Rolle spielt, sind die Ahnen ja das Ein und Alles. Zu den Ahnen möchte man kommen und im Ahnenhaus wohnt und schläft man. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um das einzelne Individuum, sondern um den ganzen Stamm. Und der Ahnendienst ist die Brücke zwischen diesem und jenem Leben. So, und jetzt kommt das Evangelium und der Ahnenkult muss sterben. In der Tat, er muss sterben. Aber tritt an die Stelle des Ahnenkultes nur ein Vakuum? Oder können wir jetzt sagen, deine Mutter, die im Glauben an Jesus Christus gestorben ist, sie ist beim Herrn. Und das ist erst recht das große Haus, wo unsere Ahnen sind im Glauben. Unsere Väter und Mütter im Glauben. Das ist der Platz, wo die Wolke der Zeugen versammelt ist. Das heißt, es führt in den Religionen dann zu einer ganz merkwürdigen Doppelexistenz. Einerseits sind sie getaufte Christen, andererseits decken sie ihre Bedürfnisse nach Ahnen und Ähnlichem in dem alten Kult weiter ab. Das heißt, hier haben wir nicht aus irgendwelchen taktischen Zwecken, sondern weil die Bibel die große Weite des Leibes Jesu Christi kennt, das zu sagen. Ich würde also das gerne so zusammenfassen, es sind diese Gründe, die mich dazu führen, diesem so faszinierenden Modell, ich würde es heute an mancher Stelle gern benutzen, vor allen Dingen gegenüber all diesen Dingen, die die New Age Mentalität bringt, wo ja alles voll von Seelen spukt. Da wäre der Ganztod manchmal wirklich wie ein Hammer, der das zusammenhaut. Trotzdem, Vergewaltigung biblischer Texte, die Einsicht, dass man zwar Plato vermieden hat, aber dem Materialismus sehr nahe gekommen ist, die Unfähigkeit, moderne Fragen von Naturwissenschaftlern, Hirnphysiologen sinnvoll aufzunehmen, die Sprachlosigkeit, die in der Seelsorge eintritt, wenn man nichts anderes zu sagen hat, als es ist aus bis zum jüngsten Tag, und auch missionstheologisch die Unfähigkeit, etwas zu überwinden durch etwas Neues, das besser ist als der Ahnenkult, nämlich durch die große Gemeinde Jesu Christi. Alle diese Dinge würden mich veranlassen, das mit der Ganztod-Theologie für einen Irrweg anzusehen. Ich lege noch ein Blatt auf. Das war ja bisher eigentlich nur eine Negation. Ich habe gesagt, was ich nicht will und aus welchen Gründen ich meine, dass es mit der Ganztod-Theologie nicht geht. Was sagen wir denn positiv? Man zitiert in dem Zusammenhang immer wieder gern ein Lutherwort, man müsse die Zeit aus dem Sinn tun. Das ist nur ein ganz schwieriges Thema. Die Zeit gehört ja mit in die Relativitätstheorie, die Einstein aufgestellt hat. Und in den verschiedenen Systemen ist Zeit sehr unterschiedlich. Trotzdem, biblisch müssen wir sagen, die Zeit ist von Hause aus eine gute Schöpfung Gottes. Da ward aus Morgen und Abend der erste Tag. Gott hat die Zeit geschaffen. Und Gott nimmt die Zeit ernst. Als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn. Gott, der die Zeit geschaffen hat, nimmt die Zeit ernst. Auch diese Zeit, die geschaffene Zeit, ist gefallene Kreatur. Sie können an zwei Stellen sehen, dass die Zeit, das gute Geschöpf Gottes, ein gefallenes Geschöpf ist. Das erste ist, Zeit bedeutet für uns Vergänglichkeit. Der Zahn der Zeit, der alles zerfrisst. Zeit hat für uns mit Zeitlichkeit und Tod zu tun. Das andere, was schlimm ist an der Zeit, das wissen Eltern, das ist die Langeweile. Zeit, die sich dehnt und die man nicht ausfüllt, ist grauenhaft. Dann kommen wir zu so absurden Ideen, man müsse die Zeit vertreiben. Etliche wollen sie auch totschlagen. Obwohl wir doch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben. Das heißt also, dass wir die Zeit grundsätzlich aus dem Sinn tun müssten, weil es hier um Ewigkeit ging. Das ist so ein beliebtes Modell. Unsere Toten treten aus der Zeit in die Ewigkeit über und deshalb brauchen wir nach Zeit überhaupt nicht zu fragen, ist etwas, was wir nicht vollziehen können. Wir Menschen können nicht abgesehen von Zeit denken. Und wir müssen auch von der biblischen Offenbarung her sagen, dass Gott selber die Zeit ernst nimmt. Für mich ist die ungeheuerlichste Sache die, dass vor der Erschaffung der Welt die Dreieinigkeit Gottes anders ist als bei der Vollendung. Denn Jesus hat seine Menschwerdung nicht zurückgenommen. Ostern bedeutet nicht, dass er sein Menschsein abgelegt hat, sondern dass das Menschsein jetzt hineingenommen ist in die Dreieinigkeit Gottes. Am schärfsten steht das im Heidelberger Katechismus, da steht bei der Himmelfahrtsfrage, wir haben unser Fleisch im Himmel. Das ist eine unerhörte Formulierung, wir haben unser Fleisch im Himmel. Das heißt, Gott hat in seiner Dreieinigkeit sogar eine Geschichte, so gewiss eine Heilsgeschichte veranstaltet hat. Das heißt, es ist nicht nötig, dass wir sagen, wo Menschen aus der Zeit in die Ewigkeit eintreten, da hat das mit Zeit nichts zu tun. Sodass wir im Grunde doch vor der Frage stehen, den Zwischenzustand zwischen dem Sterbetag und der Wiederkunft Jesu Christi, den können wir nicht aus dem Sinn tun. Dann stehen wir vor der Frage, wer regiert? Gehört er dem Tod, dieser Zwischenzustand, oder gehört er Jesus Christus? Wer ist Herrscher in diesem Bereich? Das zweite ist vielleicht für uns wichtiger. Das zweite Motiv: Kann der Tod die neue Kreatur treffen? Jetzt spreche ich von Christenmenschen. Kann der Tod den Menschen treffen, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist? Ich will das jetzt mal so sagen. Die Ganztod-Theologie hat eine große Stärke. Sie macht den Ernst des Todes und den Ernst des Gerichtes Gottes sehr scharf deutlich. Das, was man seit der Reformation das Gesetz nennt. Hier wird das Gesetz ganz mächtig gepredigt. Aber das Evangelium bleibt unterbelichtet. Das Evangelium bleibt unterbelichtet, nämlich alle jene leuchtenden Aussagen, die die Bibel zu machen vermag von denjenigen, die in Jesus Christus sind. Ich nenne jetzt einfach ein paar Stellen. Wenn das wahr ist, 1. Korinther 3, alles ist euer. Was ist zum Beispiel unser Leben oder Tod? Also, wer gehört wem? Nicht wir dem Tod, sondern der Tod ist unser. Alles ist euer, es sei Leben oder Tod. Also, wenn den Christen der Tod gehört, können wir dann noch dem Tod verfallen? Weder Tod noch Leben, Römer 8, können uns scheiden von der Liebe Christi. Liebe Christi ist nicht eine bloße Emotion, sondern eine Gesprächsgemeinschaft. Wenn Gott das Gespräch mit uns angefangen hat, kann der Tod da noch einmal eine Sendepause erzwingen? Oder im Johannesevangelium, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Er hat's Präsens. Wird das noch einmal Vergangenheit oder noch einmal Zukunft? Oder wenn 2. Korinther 5 steht, ist jemand in Christus, dann ist er Kainektisis, eine neue Schöpfung. Und das will noch besagen, in einem Christenmenschen hat etwas zu leben begonnen, was schon aus der Osterwirklichkeit kommt. Was schon Angelt der neuen Welt ist. Was aber den Tod schon hinter sich hat, das kann vom Tod doch nicht mehr ereilt werden. Oder wenn Paulus von dem inwendigen Menschen spricht, er sagt, der äußere Mensch wird abgebaut von Tag zu Tag, aber der inwendige Mensch wird erneuert. Damit meint er nicht die platonische Seele, sondern damit meint er den Glaubensmenschen, der in uns wächst. Wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es nicht möglich zu sagen, das kann der Tod noch töten. Damit würden wir im Grunde das ganze Osterevangelium widerrufen. Was Gott, was der auferstandene Jesus Christus, was der Heilige Geist in uns geschaffen hat, an neuem Leben, das ist für den Tod sozusagen exterritorial. Da kann er gar nicht mehr dran. Das ist für den Tod tabu. Das ist schon über den Tod hinaus. Also der Tod kann die neue Kreatur nicht treffen. Denn die neue Kreatur kommt ja gerade aus dem Ostersieg heraus. Es ist schon wahr, der Tod hat eine ungeheure Gewalt. Aber ganz tot lehren hieße Ostern widerrufen. Die neue Kreatur, diese österliche Kreatur, kann vom Tod nicht getroffen werden. Das nächste wäre, löscht denn der Tod das Geschöpf Mensch aus? Jetzt haben wir von Christen gesprochen. Da dürfen wir ganz gewiss sein, wenn Jesus Christus durch den Heiligen Geist heute mit uns Lebensgemeinschaft angefangen hat, dann wird er die durch den Tod auch nicht für eine Sekunde stören lassen. Wie das dann aussieht, wissen wir nicht. Aber wir bleiben in ihm, denn der neue Mensch ist schon ein Stück neue Welt in der alten drin. Was geschieht jetzt, wenn der Mensch, das Geschöpfmensch, ich denke jetzt an Nichtchristen, in den Tod hineinkommen? Ich meine eben, die Ganztodgeschichte ist zu billig. Das könnte doch manchen Leuten so passen, wenn sie einfach ganz stürben. Das Gericht Gottes besteht nicht darin, dass der Mensch ganz ausgelöscht wird, sondern dass er mit seiner ganzen Geschichte als höchst verantwortliches Wesen vor seinem Richter erscheint. Die Ganztodfrage ist nicht das Entscheidende. Durch das Sterben hindurch wird das Ich, wird die Person des Menschen dem Richter gegenübergestellt und nicht ausgelöscht. Noch eine Frage. Was macht denn die Wolke der Zeugen bis zu jenem Tag? Sie entsinnen sich an die Frage von Paul Althaus. Wenn das Entscheidende schon in unserer Sterbestunde passiert, wenn wir da schon Gott sehen, was soll denn eigentlich am jüngsten Tag noch kommen? Dann wird der jüngste Tag doch eigentlich zu einem Nachspiel, das kein Rang mehr hat. Also ich frage jetzt mal, was tut die sogenannte Wolke der Zeugen? Was machen denn diejenigen, die im Glauben vorangegangen sind, wie Paulus sagt, die bei Christus sind? Da finde ich in der Tat diese Stelle aus der Offenbarung 6 sehr eindrücklich. Die Seelen am Altar, also die Märtyrer, werden nicht als stille Genießer beschrieben, die sich an Manna und Nektar der neuen Welt gütig tun, sondern sie werden als Unruhe im Gehäuse beschrieben. Herr, nun mach voran, wann endlich kommt das Ganze? Wie lange noch? Der Theologe Rudolf Bohren hat nach dem Tod seiner Frau einen eindrücklichen Satz formuliert, in einem Predigtband, den er herausgegeben hat. zur Gemeinde Jesu Christi gehören auch die Toten. Aber sie gehören nicht als Tote dazu. Zur Gemeinde Jesu Christi gehören auch die Toten. Also wörtlich heißt der Satz, die Gemeinde Christi umfasst auch die Toten, umfasst sie aber nicht als Tote, denn ihm leben sie. Für uns sind sie unerreichbar. Wir können nicht mit ihnen Kontakt aufnehmen und alle Versuche führen ins Negative. Aber zur Gemeinde Jesu Christi gehören auch die Toten. Also der Leib Christi wäre für mich etwa in diesem Bild zu kennzeichnen. Der Leib Christi ist einer. Jetzt kann Paulus sagen, leben wir, dann leben wir den Herrn.